die Verse 30 bis 35. Ein Mensch ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester jener Straße hinab, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Ebenso kam auch ein Levit an den Ort. Als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dorthin, und als er ihn sah, berührte es ihn tief. Und er ging zu ihm, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, setzte ihn auf sein Reittier und führte ihn in ein Wirtshaus. Und er sorgte dort für ihn. Und am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Sorge für ihn. Und wenn du mehr brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.
Ja, hallo an alle. Herzlich willkommen auch von mir. Sehr schön, so viele Leute wieder zu sehen, sehr ungewohnt. Meine letzten Gottesdienste habe ich immer im Sitzen verbracht, vor dem Bildschirm. Sehr besonders, also sehr schön an alle, die hier sind, und sehr schön an alle, die digital sind. Herzliches Willkommen auch noch heute. Nicht herzlich willkommen, sondern Happy Muttertag heute. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Tag. An all das, was so viel Wichtiges geleistet wird und was so sehr zum Menschsein und zum Menschentstehen dazugehört. Ich habe heute auch meine Mutter angerufen und ihr vielen Dank gesagt. Also, ich bin sehr aufgeregt, nicht nur wegen dem 10. Mai, sondern weil wir heute hier sind und eine ganz besondere Art des Gottesdienstes haben. Ich bin selber noch ein bisschen verunsichert, aber ich stand auch noch nie hier vorne für eine Predigt, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Okay, genug der Vorrede. Ich möchte heute mit euch über dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprechen. In der Vorbereitung ist mir so viel durch den Kopf gegangen, dass ich dachte, ich mache daraus eine Dilogie. Ja? Also ich mache einen Zweiteiler. Das heißt, es gibt am Ende einen Cliffhanger und nächste Woche geht's weiter. Ich habe es einfach in 2 Teile gepackt, anstatt alles heute hier rauszulassen und vielleicht, dass wir um 7 dann oder um 8 dann noch hier sitzen. Deswegen gehen wir gleich in den Text rein, und bevor wir das machen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir sehr für diesen Text. Ich danke dir für diese Geschichte und ich danke dir für diesen wunderbar faszinierenden Text, wie er erzählt ist und was er aussagt. Ich danke dir, dass wir heute davon berührt werden und dass wir dir darin begegnen. Amen. Okay, der barmherzige Samariter. Zur Rahmenhandlung werde ich heute gar nicht so viel sagen, nur dies, dass es um die Nächstenliebe geht. Das ist die Eingangsfrage, die vorher lief, und dann erzählt Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samaritaner oder Samariter. Ist eigentlich auch ein sehr bekannter Text. Und man ist versucht zu sagen, weil ja irgendwie immer, wenn Jesus eine Geschichte erzählt, ist es sofort ein Gleichnis. Das ist hier aber anders. Es ist nämlich eine Beispielgeschichte. Das heißt, es ist eine ganz konkrete Anwendung einer Sache. Es möchte nicht nur einen Punkt verdeutlichen, sondern es ist so angelegt, dass es eigentlich in die Handlung führt. Ja, das finde ich ist eine sehr wichtige, vorweg eine sehr wichtige Beobachtung, dass er hier wenn es um die Nächstenliebe geht, er nicht von dem Gleichnis erzählt und uns in ein Gefühl wiegt, sondern er eine Beispielgeschichte erzählt, die von konkretem Handeln spricht. Okay, ich möchte ein bisschen auf ein paar Dinge eingehen und hoffe, dass es dich auch packt, diese Geschichte, und dass sie ein bisschen tiefer gehen für dich heute wird. Und natürlich müssen wir da ganz vorne anfangen, in der Einleitung. Die Einleitung, diese Geschichte ist sehr kurz und prägnant. Ganz vieles wird nicht berichtet, denn man weiß nicht, warum wird hier jemand überfallen, von wem wird er überfallen, wer sind diese Räuber, was haben sie erbeutet. Ist alles ziemlich egal. Es wird hier ein Überfall einfach beschrieben. Und sogar eigentlich auch relativ nüchtern. Ja? Also es gibt keine Emotionen, niemand schreit, es gibt kein Kohle raus, sonst bringe ich dich um. Es wirkt relativ unemotional und unaufgeregt. Man weiß auch nicht, es gibt keinen inneren Monolog, man wird irgendwie, ja, es wirkt einfach sehr sachlich. Aber, und das ist unglaublich spannend, Jesus, auch wenn es sehr unemotional wirkt, es ist voller Emotionen. Jesus schafft es hier, nicht über plumpe Emotionalität uns zu erreichen, sondern durch das ganze Setting. Und er spricht hier eigentlich sehr tief, lässt er hier in sein Herz blicken. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, der Wanderer. Wanderer klingt ein bisschen nach, also derjenige, der überfallen wurde, der diesen Weg lang ging und überfallen wurde. Der ist auch sehr allgemein gehalten. Ja, hier wird nicht gesagt, ein Hebräer oder ein Mann oder was auch immer, sondern es ist ein Mensch, ja, ein Anthropos. Das ist ein unqualifizierter, ein Mensch vor allen Qualifizierungen, Klassifizierungen. Das heißt, er ist einfach ein Mensch, so ein wie Adam, wie der Mensch ganz am Anfang geschaffen wurde. Und das ist quasi eine Form, das ist eigentlich das Allgemeinste, ja, das, was wir eigentlich alle haben, dass wir Menschen sind. Ja? Also es könnte jeder damit gemeint sein. Es wird nicht stärker klassifiziert noch. Zwei Dinge sind aber doch sehr zu vermuten, nämlich, dass es ein Mann war, ja, weil die meist doch, also wenn jemand alleine reiste, dann vielleicht ein Mann. Und es könnte wohl sehr wahrscheinlich ein Jude gewesen sein, weil er irgendwie zwischen Jerusalem und Jericho zwei jüdischen Städten lang gelaufen ist. Beim Ort der Handlung wird es auf einmal sehr konkret und das ist ganz spannend. Denn hier wird nämlich auch der Weg beschrieben, welcher Weg das ist. Und man kann ihn heute sogar noch nachvollziehen, man kann ihn noch so teilweise ein bisschen nachlaufen. Und man muss sich fragen, warum wählt Jesus, wenn er davor sagt, ein Mensch und auch nicht sehr viel mehr Details in dieser Geschichte wählt, warum nennt er genau diesen Weg? Das muss also wichtig sein. Warum nimmt er genau diesen Weg von tausenden Wegen im Orient oder auf der ganzen Welt? Also, dieser Weg war ein sehr schwer zu laufender Weg. Ja? Also, ich war selber noch nicht in Israel, aber wenn jemand sich da ein bisschen auskennt, ich habe gelesen, dass Jerusalem relativ hoch liegt, so 750 bis 800 Meter. Und Jericho liegt, glaube ich, bis so an die 300 Meter unter dem Meeresniveau. Also das ist ein unglaubliches Höhengefälle, unglaubliche Höhenmeter. Das heißt, man läuft eigentlich ständig irgendwie bergab, dieser Weg. Der muss sehr beschwerlich sein. Und es ist eigentlich wirklich, ja, ich habe hier, es ist eigentlich auch keine Straße, kein Weg, es ist ein Trampelpfad. Also es ist sehr, nicht so leicht zu laufen scheinbar. Und er führt durch eine Wüste, also nicht durch so eine Sandwüste, sondern eine Stein- und Geröllwüste. Ja, extreme Temperaturen, hoch, heiß, aber auch kalt. Also es war sehr gefährlich. Es konnte, tagsüber konnte man von Durst einen Hitzschlag bekommen, nachts vielleicht erfrieren. Es gab da wenig Zivilisation, kein Haus, weit und breit, kein Schatten. Und gleich die ersten Meter auf diesem Weg, wenn man von Jerusalem losgelaufen ist, die nannte man auch die Blutsteige. Ja, das bringt es wohl sehr gut auf den Punkt. Es war sehr steil, die Steige und Blut. Ja, da ging es gleich los mit Raubüberfallen. Also es war ein sehr gefährlicher Weg auch. Und warum gibt es da so viele Raubüberfälle? Das Land war damals sehr in einem Verelendungsprozess und das hat 30% der Bevölkerung war einfach unglaublich arm. Also die hatten wirklich nichts. Die Leute, die vielleicht noch ein bisschen Energie hatten und gesund waren, viele von denen gingen in die Räuberei. Und ein sehr guter Ort zu wohnen, wo man schlecht, waren halt diese Höhlen in diesem Gebirge, da bei der Blutsteige. Da konnte man auch sehr, ja, man konnte auch in diesen Höhlen, die waren teilweise 100 Meter tief, ja, also da wurde man auch nicht so leicht, war man nicht zu finden für die römischen Soldaten. Man konnte sich da sehr gut zurückziehen. Also diese Räuber, lebten da. Und das waren meistens ja, verelendete und überschuldete Leute oft, die halt mit Wegelagerei ihren Lebensunterhalt verdienten. Und das ist, wird nicht viel zur Beute gesagt, aber scheinbar ging es denen einfach um die Kleidung, ja, von diesen, den sie da ausgeraubt haben. Denn die haben sie vorher ausgezogen, bevor sie ihn geschlagen haben. Ne? Also die sollte nicht schmutzig werden und sollte auch nicht verblutet werden. Das heißt also, wenn die normale Kleidung und Klamotten schon eine Beute ist, das zeigt, dass es wirklich hier um sehr existenzielle Probleme geht auch. Und ich finde, damit spricht hier Jesus auch ein sehr ja, soziales Problem der damaligen Gesellschaft an, nämlich diese unglaubliche Verarmung. Und es wirkt schon fast so, als hätte Jesus auch ein bisschen Verständnis für diese Leute, die in dieser Armut leben und die einfach schon ja, sich über ein kleines Stück Kleidung freuen können. Okay, gehen wir weiter. Diesen Weg wählt Jesus. Dieser Weg ist sehr einsam. Das heißt, Begegnungen sind intensiver. Ja, ich weiß nicht, wie. Begegnungen sind intensiver, wenn man nicht so viele Begegnungen hat. Deswegen ist es heute vielleicht auch intensiver. Wenn man die Hermannstraße unter normalen Bedingungen langläuft, sieht man unglaublich viele Leute und man wird dir wahrscheinlich nicht jedem Hallo sagen. Aber wenn du 5 Stunden eine Bergwanderung machst und in diesen 5 Stunden eine Person siehst, triffst, würdest du vielleicht zumindest Hallo sagen oder ach, wie ist es denn da oben oder vielleicht noch einen kurzen Alltagsplausch. Die Begegnungen sind dann anders. In der Einsamkeit ist man, ja, sind Begegnungen spielen eine größere Rolle. In der Einsamkeit ist man aber auch sehr viel auf Hilfe angewiesen. Ja? Stell dir vor, dir geht da das Wasser aus. Da würdest du diese eine Person, die du dann triffst, würdest du fragen, wo es hier Wasser gibt oder ob er dir was geben könnte. Das heißt, du bist viel mehr auch auf Hilfe angewiesen. Auf der anderen Seite merkt es auch niemand, wenn du nicht hilfst. Also es war ein sehr einsamer Weg, aber es war, wie schon gesagt, auch ein sehr gefährlicher Weg. Deswegen wird Nächstenliebe nochmal intensiver, wenn es doch für dich ein Risiko darstellt. Weil die Räuber könnten ja noch um die Ecke sein, könnte auch sein, dass du gleich das nächste Opfer wirst. Ja, und das, wie gesagt, es war sehr offensichtlich, dass hier ein Überfall passiert ist. Das war irgendwie kein Wanderunfall, dass jemand ausgerutscht war. Was auch sehr interessant ist, ist, dass es hier wirklich sehr ernst ist. Denn hier wird geschrieben, dieser Mann war halb tot. Und ich habe gerade immer ein bisschen Spaß, mal so mein Griechisch wieder aufzufrischen. Und das ist wirklich ein sehr besonderes Wort, was da drin steht, weil das kommt nicht in der Bibel sonst nochmal vor. Ja, halb tot. Das ist sogar so, dass es im damaligen Sprachgebrauch nicht so üblich war. Also manche Wörterbücher haben das Wort nicht mal, was hier für halb tot steht. Das heißt, das ist ein sehr nicht alltägliches Wort. Vielleicht eine Wortneuschöpfung, man weiß es nicht. Zumindest ist es irgendwie ein Wort, vielleicht sowas wie halb lebendig, tot lebend oder keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber es ist ein Wort, da muss man irgendwie erstmal genauer hinhören. Vielleicht versteht man noch, was es bedeutet, so, aber es ist kein alltägliches Wort. Also dieser Ausgeraubte befindet sich in einer sehr besonderen Situation, so besonders, dass man dafür ein sehr besonderes Wort benutzt. Also so wird diese Situation in der Einleitung beschrieben und sie endet mit was sehr Interessantem, nämlich einer Perspektive. Das heißt, die Räuber machten sich davon. Das ist doch meine Perspektive. Ja? Wenn du weißt, dass die Leute, die gehen einfach. Ist sehr interessant, wir haben ja heute auch Kameras hier. Die Kamera bleibt bei dem Ausgeraubten. Ja? Unglaublich, sehr gute Kameratechnik, Regietechnik, die Jesus damals schon hatte. Denn als Hörer fieberst du mit. Du fragst dich, was passiert denn jetzt mit diesem einen? Was passiert denn mit dem Ausgeraubten? Wann kommt denn jetzt hier endlich mal jemand? Und wie reagiert dieser jemand, der jetzt hier vorbeikommt? Wer hilft? Okay, so viel zur Einleitung. Dann kommen wir zum ersten Abschnitt. Es kommen nacheinander 2 Leute vorbei. Das wird auch ja ziemlich knapp formuliert. Keine Gefühle, keine Dramatik, es ist sehr faktisch auch. Und der Satzbau, dieser, der da gesagt wird, ist bei beiden Leuten, die da vorbeikommen, gleich. Ja, also das wird dann nochmal richtig getrimmert, dass die genau das Gleiche tun. Das ist genau das gleiche Muster. Ebenso, ja. Da weißt du, das, weißt du alles. Dann macht er es genauso. Mehr muss man nicht sagen. Diese beiden gingen vorbei. Die Frage ist, warum? Aus Feigheit? Aus Angst vor den Dieben? Fühlten sie sich vielleicht nicht zuständig? Ich weiß nicht, wie ich in so einer unheimlichen Situation gehandelt hätte. Es ist ja auch ein bisschen unheimlich. Und es ist vielleicht ja auch doch okay, vorsichtig zu sein. Wenn du, ich meine, ein Toter reicht ja vielleicht. Warum noch ein zweiter? Warum sollte ich mich jetzt noch zum Opfer machen? Eines, was noch sehr interessant ist an dieser Geschichte, das ist für uns heute vielleicht normal, aber für die damaligen Hörer war es nicht normal, dass jede Person, die jetzt kommt, hier alleine vorbeiläuft. Ja? Also es war sehr unüblich, dass man überhaupt alleine läuft. Das war vielleicht doch schon irgendwie vielleicht der Fehler des Ersten. Vielleicht war der auch nicht allein, man weiß es nicht. Aber dass vier Leute in einer Geschichte alle allein laufen, ist ungewöhnlich. Man lief besonders so gefährliche Wege auch eigentlich immer in der Gruppe. Dass hier aber die Leute allein laufen, ist erzähltechnisch notwendig, denn es bedeutet, also ja, wenn man sich das vor Augen führt, es muss etwas aussagen, sonst würde das Jesus nicht machen. Und es bedeutet so viel, dass jeder dieser einzelnen Leute hat eine eigene Verantwortung. Du kannst nicht sagen, da kommt eine Gruppe von Priestern vorbei und dann eine Gruppe von Leviten und ja, da hätte ja vielleicht der Ranghöhere hätte was machen müssen oder so. Jeder hat seine eigene Verantwortung, deswegen wird hier jeder einzeln drangenommen. Interessant ist auch der Beruf von diesen beiden, was hier genannt wird, nämlich einmal ein Priester und ein Levit, ich hatte es schon genannt. Wenn das müssen wir irgendwie ernst nehmen, gibt ja tausend andere Berufe auch. Warum sind es gerade diese? Das ist quasi das hauptamtliche Tempelpersonal. Es gab im alten Israel gab es einen Stamm, der quasi diese Priesteraufgaben übernahm und der war dafür nur freigestellt, diese Arbeiten am Tempel auszufüllen und dafür, das war quasi, ja, das waren so der Klerus, die Pastoren, die Pfarrer. Und da es aber sehr viele gab, es gab wohl irgendwie über 3000, also man hatte gar nicht so viel Arbeit, deswegen die mussten auch nur zwei Wochen im Jahr arbeiten und den Rest hatten sie halt frei. Also die waren schon sehr privilegiert und die trugen auch eine bestimmte Kleidung, man konnte sie also schon von Weitem erkennen, die haben auch eigentlich einen sehr hohen Respekt genossen. Man könnte denken, dass ein Priester und ein Levit, dass diese Kategorie, dass die eigentlich vor einem Überfall geschützt gewesen wären, weil hast ja vielleicht dann doch noch ein bisschen Respekt davor, einen Geistlichen irgendwie umzubringen oder zu überfallen. Und Fun Fact, was sollen die Räuber mit dieser Priesterkleidung in der Höhle? Also fühlt sich ja auch komisch an. Also wenn sie denen die Kleidung wegklauen, ja, da können sie ein bisschen damit Fasching spielen, aber damit haben die nicht so viel von. Ja? Fühlen sie sich vielleicht auch komisch, wenn sie das dann immer anziehen. Okay, also diese Priester und Leviten, die hatten auch ein gewisses Erwählungsbewusstsein, denn sie konnten das nicht irgendwie in ihrer Karriereleiter erreichen, sondern sie wurden da einfach reingeboren. Das war quasi eine geschlossene Gesellschaft. Und sie sind damit aufgewachsen, dass sie sagen, du bist einer von denen. Gott wollte, dass du ja zu den Tempelpriestern gehörst. Also die hatten ein sehr hohes Bild auch von sich mit eingeimpft bekommen. Auch sehr interessant. Diese Berufe unterlagen auch natürlich gewissen Reinheitsvorschriften. Ja, das waren so Dinge, wie sie durften nicht mit Blut in Berührung kommen. Dann mussten sie 2 Wochen in Quarantäne. Und sie durften auch keine Leichen berühren. Also gab verschiedene Stufen, also irgendwie 10 Stufen der Unreinheit, wenn sie irgendwie dies oder jenes taten. Und Blut und Leichen war wirklich die höchste Stufe. Und stell dir mal vor, so ein Tempelangestellter nimmt wirklich diesen Ausgeraubten und versucht ihn nach Jerusalem zu bringen. Stell dir vor, der stirbt ihm auf dem Weg. Also dann wirklich nicht nur halbtot, sondern dann ganz tot. Und dann muss er irgendwie eine Leiche umherschleppen. Also das ist ja auch irgendwie total absurd. der kann nie wieder in seinem Leben arbeiten nach diesen Reinheitsvorschriften. Also für die Grenze, diesen Ausgeraubten hier zu helfen, kann eigentlich dieser Tempelangestellte nicht sehr viel. Denn es sagt ja so die Heilige Schrift, das sind die Reinigungsvorschriften, die auch ja, im Alten Testament stehen. Der Priester hat sicherlich wirklich innerlich geglaubt, dass er nicht befugt ist, da vorbeizugehen. Also, dass er innerlich befugt ist, da vorbeizugehen. Dass er nicht das Recht hat, hier tatkräftig zu helfen. Ja, dass es ihm sogar so geboten ist, das auf keinen Fall zu tun. Also nicht nur sein Denkmuster verhindert die Hilfe. Ja, schon mal vielleicht zu sagen, ach, ich gehe hier mal schnell weiter, muss jetzt nach Hause, sondern auch einfach seine Tradition, seine Religion. Und das ist tragisch. Er hat den Ausgeraubten gesehen, ja, das kann er nicht rückgängig machen, aber im Affekt geht er weiter. Und ich frage mich so, in wie vielen Situationen habe ich auch in meinem Kopf so eine Mechanik, so eine Grenze, eine Denkvorstellung, die mich daran hindert, Verantwortung zu übernehmen, an dem Ausgeraubten vielleicht vorbeizugehen oder mir selbst zu erklären, warum ich nicht dafür zuständig bin. Und es ist auch sehr interessant, wenn man sich den Text genauer anguckt, denn hier, ich kannte das auch immer nur als, er geht vorüber, aber was hier für ein Wort steht, heißt, er wechselte die andere Straßenseite und ging vorüber. Ja, da wird es sogar auch sprachlich ein bisschen abgefahren, weil vorher von dem Weg gesprochen wurde, ja, er ging diesen Weg und dann in dem Moment geht es auf einmal, er wechselte die Straßenseite. Also das ist wirklich ein Wort, das man nur für größere Wege nimmt, wenn man die Straßenseite wechselt. Das heißt, es ist hier eigentlich eine totale Übertreibung. Also hier muss irgendwie die Pointe liegen. Hier muss, da muss irgendwie ein Punkt dran sein. Warum redet man von Weg und dann von Straßenseite wechseln? Also hier macht jemand eine sehr unnatürliche Bewegung, nur um das Opfer, das Leid nicht sehen zu müssen. Er wechselt die Straßenseite auf einem kleinen Trampelpfad. Mein Wesen zeigt sich nicht nur an dem, was ich tue, sondern besonders auch an dem, was ich nicht tue. Jesus sieht diese Tragik hier bei diesem Priester und bei diesem Leviten. Und ich denke, er sieht sie auch oft bei uns als Menschen, dass wir nicht aus unserem System herauskommen. Dass wir oft in Situationen, ja, unser Denksystem bleibt intakt, aber der Ausgeraubte bleibt liegen. Das ist die große menschliche Tragik, die Jesus hier mit diesem ersten Teil dieses Gleichnisses, Beispielgeschichte, aufbaut. Auch sie gingen davon. Du kannst nicht mal mehr winken, sie gehen einfach. Was sehr interessant ist, und damit komme ich zu meinem, zu meinem abschließenden Punkt, Jesus als mein Nächster. Die Frage anfangs in dieser Geschichte lautete, ja, wer ist denn mein Nächster? Ist jeder mein Nächster und so weiter? Und Jesus macht hier die Frage vor dieser Geschichte ist vielleicht eher, gibt es vielleicht Ausschlusskriterien oder gibt es vielleicht, rein rechtlich, juristisch schlechte Formulierungen, die mich vielleicht davon erlösen, was auch immer, gibt es vielleicht einen Formfehler? Und Jesus dreht die ganze Problematik um. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Der Weg nämlich, auf dem der Ausgeraubte lag, war der Hauptweg vom Tempel nach Jericho. Jericho, habe ich mir sagen lassen, ist heute auch noch ein sehr schönes Städtchen. Das war es damals auch, also sehr idyllisch. Es war so für die High Society, die konnten da sehr gut leben. Und wenn du so einer von diesem Tempelpersonal warst, hast du sicherlich auch sehr gerne dort gelebt. Jedenfalls haben viele dort auch gelebt, weil es da so nett ist. Also das heißt, das war der Weg. Die waren wahrscheinlich gerade von ihrem Tempeldienst fertig und sind nach Hause gegangen, diese Leviten, der Levit und der Priester. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass nämlich der, das ist jetzt vor der Geschichte, vor dem Text, der Schriftgelehrte, der fragt Jesus, wer ist denn mein Nächster, dass der auch dort gewohnt haben könnte, in diesem Jericho. Der hat sich vielleicht auch in einem schönen Städtchen nett gemacht. Wenn wir jetzt mit diesem Wissen merken wir, wie Jesus hier diese Perspektive dreht. Er sagt nämlich, du lieber Schriftgelehrter, der du mir jetzt gerade die Frage stellst, wer dein Nächster ist, du könntest dieser Ausgeraubte sein. Und auf einmal bist du mittendrin im Geschehen. Die Kamera bleibt auf einmal, ja, die Kamera ist quasi dein Blickwinkel. Du bist der, der Hilfe braucht. Wenn du dort ausgeraubt liegen würdest, was würdest du dir wünschen? Was der Nächste tut, der dir begegnet. Ja, würdest du dir vielleicht auch wünschen, dass da jemand hilft, egal wer das ist. Dass dir dieser hilft und sich nicht die Frage stellt, oh, ist dieser jemand wirklich mein Nächster? Bin ich für den zuständig? Muss ich helfen? Durch diese Perspektive bekommt die Geschichte hier ein Switch. Die Frage nach der Nächstenliebe ist nicht eine Frage, die ich aus meinem Ich heraus stelle. Ja, was muss ich tun? Mache ich es richtig? Wer ist mein Nächster? Sondern Jesus betrachtet diese Frage aus der Perspektive des Geschädigten, also aus der Perspektive des Nächsten, nämlich aus der Perspektive von jemandem, der wirklich auf diese Hilfe angewiesen ist. Und das ist ein entscheidender Switch. Wenn ich weiß und verstehe, was das Leid einer Person ist, dann kann ich mich vielleicht nicht mehr so leicht herauswinden. Es sei denn, ich wechsle auf übernatürliche Art und Weise auf einem Mini-Trampelpfad die Straßenseite. Und es gibt noch eine zweite tiefergehende Bedeutung dieser Geschichte. Jesus ist derjenige, der die Geschichte erzählt. Klingt ja erstmal trivial. Klingt simpel. Aber wenn man betrachtet, wer dieser Jesus ist, was er für einen Auftrag hatte und was sein Leben war, was sein Lebenswerk ist, dann bekommt es eine tiefere Bedeutung für mich. Denn Jesus ist Gottes Sohn, er ist für meine Fehler gestorben, er ist für mich gestorben, er ist gekommen, um Rettung zu bringen, um Erlösung zu bringen, damit ich frei werden kann, eben von meinem übermäßigen die Straßenseiten wechseln zum Beispiel. Ja, und vielleicht auch oft von der Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Und es gibt eine ellenlange Liste. Diese Geschichte spricht von sehr viel Tragik. Für all diese Tragik ist Jesus in diese Welt gekommen. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, wie diese Geschichte erzählt ist, denn es gibt hier immer eine passive Figur, bei der waren wir heute ein bisschen, nämlich der Ausgeraubte. Und zu der passiven Figur, also was dann der Samaritaner ist, haben wir heute ja noch gar nicht drüber gesprochen, da kommen wir nächste Woche dazu. Aber dieser Passive, dieser Ausgeraubte, der Überfallene, er kann nichts tun. Wir merken keine Regung von ihm. Wir merken nicht mal, er kann nicht mal denken. Er kann nicht mal den Räubern hinterherwinken oder irgendwie sich bemerkbar machen. Er ist unglaublich passiv. Er kann nichts mehr tun. Er ist halb tot. Und diese passive Position habe ich vor Gott irgendwie. Gott muss sich mir zuwenden. Und er tut es. Er geht nicht an mir vorbei. Lass das mal auf dich wirken. Wie kann ich an den anderen vorbeigehen, wenn Gott nicht an mir vorbeigeht? Wir werden das nächste Woche noch ein bisschen weiter ausmalen können. Aber es gibt eine sehr klare Identifikation, dass sich Jesus auch mit diesem Samaritaner identifiziert. Dass er sagt, ich bin das. Ich bin der, der deine Wunden heilt, der sich um dich kümmert. Ja? Für Wunden steht ja auch Traumata. Sehr interessant. Der sich um dich kümmert. Das ist das, wofür dieser Jesus steht. Und ich denke, was wäre das für ein toller Schritt, wenn wir vielleicht zumindest nicht die ganze Straßenseite wechseln. Also wenn wir kleine Schritte anfangen. Wie sehr können doch vielleicht schon kleine Bewegungen viel verändern? Es ist sehr interessant, dieses Gleichnis spricht auch von ganz vielen Bewegungen. Ganz viele Leute bewegen sich umherum, sie laufen da lang und laufen da und sie wechseln die Straßenseite. Diese Samaritaner geht dann hin. Das ist das Entscheidende. Gucken wir uns aber auch nächste Woche an. Also kleine Bewegungen, die kleine Schritte, was können sehr viel Veränderung bringen. Was, wenn ja, wenn vielleicht schon ein kleines bisschen dieser Reflex meines Denksystems entmachtet ist, zu sagen, ich bin nicht zuständig. Ich kann mich vielleicht doch dieser Situation irgendwie zuwenden. Und ja, ich wünsche mir das für uns als Kreuzfahrtprojekt, dass wir da mutig sind, kleine Schritte zu gehen und auch ja, in der Gemeinschaft das tun. Weil ich denke, es ist viel leichter, wenn es niemand sieht, zu sagen, ich kümmere mich nicht drum. Aber es ist leichter, in einer Gemeinschaft das zu machen. Dazu werde ich nächste Woche auch eine Geschichte erzählen. Lasst uns Veränderungen eindämmen, Stück für Stück, immer mehr, kleine Schritte gehen und ja, Veränderungen in die Wege bringen. Soweit heute. Nächste Woche schauen wir uns dann an, was die ganze Geschichte mit zwei alten Männern zu tun hat, die versucht haben, Fußball zu spielen und was der Esel dabei soll. Nee, aber es ist ein sehr tolles Bild, was hier ankommt. Und wir werden uns nächste Woche damit beschäftigen, wie groß die Feindschaft war zwischen diesen beiden Gruppen. Wir schauen uns nächste Woche den zweiten Teil an. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so unglaublich tiefgehend Geschichten erzählen konntest und dass du in diesen Geschichten ja eine gewisse, die Tragik unseres menschlichen Lebens verstanden hast und dass du es so gut ausdrücken kannst. Und ich danke dir dafür, dass du kommst, um das aufzubrechen und dass du erlösen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass wir, ja, dass du uns auch zeigst, wie wir so ein Teil davon werden können. Und ich bitte dich, dass uns die Geschichte die Woche mitgeht und dass wir an dem Punkt weitermachen können. Ja, sprich zu uns auch die Woche hindurch und ich danke dir für diesen Gottesdienst hier. Amen.